free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute gibt es den Lesemonat August für euch. Der August war bisher der lesereichste Monat für mich. Ich habe nämlich insgesamt 6004 Seiten oder Minuten gehört oder gelesen. Das sind 16 Titel gewesen, 2 Bücher und 14 Hörbücher, keine E-Books. Und da sind im Endeffekt 2 Rereads noch nicht mal mitgezählt. Von meinen Lesevorhaben habe ich einen Titel aus der 12 für 2025 Liste gelesen, das war Onyx Storm. Dann habe ich 3 Reihen weitergelesen, nämlich Inspector Gamache, die Outlander-Reihe und Harry Hole. Von den Subsenioren habe ich mal wieder keine geschafft. So, dann macht's euch gemütlich, wir legen los. Das Elixier der Lügen aus der Silver and Poison Reihe von Anne Lück gab es eine Zeit lang gratis bei Audible. Leider ist der Gratiszeitraum jetzt schon abgelaufen, aber das habe ich direkt genutzt, weil ich in dem Moment ein aktives Abo hatte und dann konnte man das nutzen und hören. Eigentlich habe ich das nämlich als Ravensburger Ausgabe mit 448 Seiten bei mir im Regal stehen. Das war jetzt von Saga Egmont eingesprochen mit 13 Stunden 7 Minuten Laufzeit aus dem Jahr 2023 beide. Und hier gelesen von Fanny Bechert. Die hat 202 Ergebnisse auf Audible und hat es auch echt gut gelesen. Avery ist Magierin und sie ist in der Bronx aufgewachsen. Ihre Jugendsünde lässt sie nicht los. Sie arbeitet Schulden bei Gangsterboss Dorian ab, der von ihr verlangt, Abtrünnige in seine Arme zu treiben, indem sie ihnen Wut- oder angstverstärkende Zaubertränke in ihre Drinks mischt. Ihr Bruder betreibt nämlich eine Bar. In letzter Zeit häufen sich mysteriöse Morde unter den Magiern und Avery möchte der Sache auf den Grund gehen. Dabei kommt sie immer wieder in Kontakt mit dem Polizisten Hayes, mit dem sie einen erinnerungswürdigen Nachmittag in der Schulzeit verbracht hat. Was das alles dann noch mit einem dementen Opa, einer besonderen Gabe und einer Freundschaft zu einem High-Society-Mädchen zu tun hat, müsst ihr selbst herausfinden. Ich fand, es war echt gute Jugend-Urban-Fantasy mit einem Schuss Liebe. Für 5 Sterne hat es bei mir nicht ganz gereicht, weil der letzte Funke nicht so ganz übergesprungen ist. Es war aber unterhaltsam und auch nicht so vorhersehbar, wie ich zwischendurch dachte. Eine Person, von der ich dachte, sie würde ein falsches Spiel spielen, war so unschuldig, wie sie schien. Ich fand auch gut, dass hier zum Beispiel das Thema Demenz bei Angehörigen eingeflossen ist. In der Altersgruppe vielleicht noch nicht übermäßig präsent, aber vielleicht ja trotzdem interessant. Der zweite Band ist leider weder gratis noch über die Bücherei erhältlich, aber ich möchte ihn bald anschließen und somit die Dialogie beenden und alle Geheimnisse aufdecken. Hierfür von mir 4 Sterne. Zu meiner großen Freude gab es auch noch diverse englischsprachige Hörbücher aus der Outlander-Reihe von Diana Gabaldon gratis bei Audible, auch in einem bestimmten Zeitraum, und die wollte ich sowieso gerne mal lesen oder hören. Das sind die Novellen oder ja so, ja, im Endeffekt so Kurzgeschichten, die quasi zwischen den Bänden spielen. Und zwar alle die, die quasi nicht mit John Grey zu tun haben per se, sondern halt alles so ein bisschen gemischt, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich da gehört diesen Monat The Space Between, Virgins und A Leaf on the Wind of All Hallows. Wie gesagt, das waren englische Hörbücher, gratis bei Audible, sind erschienen bei Recorded Books, hatten Laufzeiten von 4 Stunden 13 Minuten, 3 Stunden 3 Minuten und 1 Stunde 59 Minuten. Aus dem Jahr 2014, das war der Band 7,5. Aus dem Jahr 2016, das war Band 0,5. Und aus dem Jahr 2012, das war Band 8,5. Gelesen von Davina Porter, die hat 85 Ergebnisse, hat gut gelesen, inklusive Akzent, soweit ich das beurteilen kann, beziehungsweise Alan Scott Douglas wahrscheinlich, der hat 2 Ergebnisse nur auf Audible, hat Ians Sicht verkörpert und Jamie sehr, sehr tief gesprochen. Und Robert Ian McKenzie, der hat 21 Ergebnisse und ich kann mich nicht mehr erinnern, wer der war oder wie der war. Ich höre das hier sonst nie auf Englisch und habe hier erst gemerkt, wie oft Wee Bit verwendet wird. Das ging mir ziemlich auf die Nerven. Sonst cool mit den ganzen Akzenten auf jeden Fall. Im ersten ging es um eine junge Frau aus Jamies großer Verwandtschaft, die ein Leben als Nonne beginnen möchte, da sie Stimmen hört und den Schatten des Todes sehen kann, die aber auf so einige Hindernisse dabei stößt. Unter anderem eine Begegnung mit dem Bösewicht, der Jamie, Claire und Co. in den letzten paar Büchern arg zusetzt. Im zweiten ging es um Ian und Jamie, kaum aus der Pubertät, wie sie sich als Söldner in Frankreich verdingen und zumindest Ian dabei erste sexuelle Erfahrungen macht. Im dritten, und das war das, was ich am meisten im Visier hatte, ging es um Roger Macks Eltern im Zweiten Weltkrieg und was wirklich mit ihm passiert ist. Es waren nette, kurze Novellen, schnell weggehört und in Gabaldons klassischem Erzählstil, also unterhaltsam, aber manchmal auch ein bisschen belanglos oder so alltäglich. Ganz nett für zwischendurch, 4 Sterne. Ich glaube, es war im Juni, da hat mich ein unangefordertes Rezensionsexemplar erreicht, und zwar Kleine Wunder in der Mitternachtskonditorei von Leon Wahr. Das ist bei Fischer Scherz erschienen mit 272 Seiten und im Juni 25 frisch erschienen. Leon Wahr erbt, neben ihren Schulden auch, die Konditorei ihrer Oma, bei der sie nach dem Unfalltod ihrer Eltern aufwuchs. Kurios, sie soll das Café aber nur von 22 Uhr bis Mitternacht öffnen. Zögernd kommt sie dem Wunsch ihrer Großmutter nach und trifft auf sehr ungewöhnliche Gäste. Jeder Gast bestellt eine andere traditionelle Süßigkeit und Jihonwa taucht in ihre Leben ein. Ob es um eine Mutter geht, die ihre Tochter über alles liebt, aber bei deren Erwachsenwerden nicht ganz mitkommt, oder um einen schüchternen Ex-Basketballspieler, der die Liebe seines Lebens trifft und endlich sein Leben in die eigenen Hände nimmt. Es geht immer um Liebe, aber auch um Missverständnisse und Geheimnisse, um Zurückhaltung, Höflichkeit und das nicht aus seiner Haut können und ist ganz zart erzählt. Meine Lieblingsgeschichte drehte sich um beste Freundinnen, die gemeinsam Kunst gemacht, gelebt und sich toll umeinander gekümmert haben. Alle Geschichten verknüpfen sich im Ha-Woldang der geerbten Konditorei und auch Jihonwa und ihre Großmutter wachsen an dieser Erfahrung. Ich musste zwar jedes beschriebene Gericht googeln, trotzdem lief mir bei den köstlichen Schilderungen jedes Mal das Wasser im Mund zusammen. Ich fand es ein schönes, friedvolles Buch, sicher nicht perfekt und an der einen oder anderen Stelle sehr unrealistisch, das mir einen tollen Einblick in die koreanische Kultur und ihre Menschen gegeben hat. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gelesen die Saphirkrone aus der Gargoyle Queen Reihe von Jennifer Estep. Das steht eigentlich als Pieper- bzw. Bücherbüchsenausgabe in meinem Regal mit 467 Seiten aus dem Jahr 2022. Ich habe es aber über Libby gehört, also ausgeliehen aus der Bücherei digital. Da war der Verlag AVM. Die Laufzeit war 16 Stunden 21 Minuten und gelesen wurde das Ganze von Janine Stenzel. Die hat 43 Ergebnisse auf Audible und hatte eine klare, helle Stimme und hat es echt gut gelesen. Kronprinzessin Gemma reist als Spionin, so nennt sie das, ich würde eher sagen Undercover-Boss, durch ihr Land, arbeitet jeweils einige Tage mit den Einheimischen zusammen und versucht herauszufinden, was vor Ort schiefläuft. Eines Tages gerät sie bei der Arbeit in einem Bergwerk an der Grenze zum verfeindeten Königreich Morta in große Gefahr und einer potenziell fatalen Verschwörung auf die Spur. Mit einem der Prinzen von Morta scheinbar schicksalhaft verbunden, findet sie sich am Hofe von Königin Maven wieder, die damals vor Gemmas Augen ihre halbe Familie niedergemetzelt hat, um auf den Thron zu gelangen. Sie ist wild entschlossen, mit so vielen Geheimnissen und Informationen wie möglich zu gehen und begibt sich damit in Todesgefahr. Kann sie Prinz Leonidas vertrauen? Gute Jugendromantasy. Hat mir gut gefallen. Die Protagonistin hätte ich statt 29 eher 21 oder 22 Jahre alt gemacht, denn so hat sie sich deutlich eher verhalten. Und trotz einiger Kennenlerngespräche zwischen den Protagonisten ließ Instalove grüßen, beziehungsweise war Gemma gefühlt nur auf Leonidas Körper fixiert, aber gut. Was ich gut gelungen fand, war Gemmas Trauma bzw. posttraumatische Belastungsstörung nach dem Massaker an ihrer Familie, die immer wieder an die Oberfläche kommt. Auch macht Gemma keine Alleingänge, sondern diskutiert mögliche weitere Schritte, zum Beispiel über einen Zauberspiegel mit ihrem Vater, bevor sie sich noch tiefer in Gefahr begibt. Es waren also weder Schnellschüsse noch Alleingänge. Es war mit kleineren erwähnten Abstrichen alles rund. Weltenbau inklusive Magiesystemen, Charaktere und Handlung, alles auch gut ausbalanciert und noch mit genügend offenen Fragen und Mutmaßungen, zu denen ich angeregt wurde. Ich bin gespannt auf die 2 Folgebände, die ich natürlich auch bereits hier habe. Von mir für den ersten Band 4 Sterne. Dann habe ich gehört Onyx Storm aus der Flammengeküsst-Reihe von Rebecca Yarros. Das habe ich eigentlich als DTV- bzw. Bücherbüchsenausgabe im Regal mit 923 Seiten aus Januar 2025. Habe es aber über Libby auf Englisch gehört. Das war auch bei Recorded Books erschienen mit einer Laufzeit von 23 Stunden 53 Minuten, auch aus Januar 2025. Gelesen von Rebecca Soler und Teddy Hamilton, Justice Boulding und Jasmine Walker. Die haben 121 über 1069 und 63 Ergebnisse. Es war halt größtenteils Rebecca Soler, ich weiß auch nicht, wie die heißt, die alles sehr dramatisch intoniert hat, immer mit einer Dringlichkeit und ganz viel Gefühl, was ich teilweise nicht so deckungsgleich mit der Schilderung der Autorin empfand. Also das war schon sehr, sehr dramatisiert. Ist ein 12 für 2025 Titel und war quasi eine halbe Leserunde mit Ramona. Es ist Drachenfantasy mit hohem Romance- bzw. Spice-Anteil. Es geht hier ja quasi um eine Militärschule, an der die Protagonistin aufgewachsen ist, immer mit der Aussicht auf eine Bibliothekarinnenstelle, wenn sie groß ist. Stattdessen wurde sie von ihrer eigenen Mutter ins Haifischbecken der Soldatinnen geschmissen, aus dem nicht alle Anwärter lebend herauskommen. Würdigen SoldatInnen winkt die Zusammenarbeit mit einem Drachen und da sind alle scharf drauf. Violet, die Protagonistin, ist eher klein, zart und zerbrechlich, aber klug und findig und daher hat sie bisher überlebt und sogar 2 Drachen gebunden. Einer davon ist was ganz Besonderes, weswegen sie in diesem Buch auf die Suche nach Informationen gehen muss und das mitten während einer großen Bedrohung durch dunkle Magier. Außerdem ist mit ihrem Loverboy am Ende des 2. Bandes etwas ganz Schlimmes passiert und auch dafür sucht Violet verzweifelt eine Lösung. Leider ein klassisches Beispiel dafür, dass eine erfolgreiche Buchreihe gemolken und gestreckt wird, bis sie keine Substanz mehr hat. Ursprünglich waren, meine ich, jedenfalls 3 Bände insgesamt geplant, dann entfachte der Hype, nun sind wir bei 5 geplanten Büchern, die ja auch alle nicht kurz sind. Entsprechend schlenkert die Erzählung nochmal hier entlang und dort vorbei und verliert dabei den roten Faden. Es passieren aufregende Dinge und man kommt gut durch die Seiten, aber die übergreifende Handlung ist löchrig wie ein Schweizer Käse und viele offene Fragen, teilweise aus dem 2. Band noch, finden keine Auflösung. Ich bin mir gerade sehr unschlüssig, ob ich Band 4 und 5 noch lese, auch wenn es mich schon reizen würde zu wissen, wie alles weiter und ausgeht für Violet. Dieses Buch erhält von mir 3 Sterne. Als nächstes habe ich gegriffen zu Lange Schatten aus der Inspektor Gamache-Reihe von Louise Penny. Das ist bei DAV erschienen mit einer Laufzeit von 11 Stunden 2 Minuten aus dem Jahr 2020. Gelesen von Hans-Werner Meyer, wie immer. Der hat 39 Ergebnisse, eine trockene und warme Stimme, der gefällt mir echt gut. Und das war mal wieder ein Reihentitel. Ein sehr atmosphärischer Fall, der mir auch in der Verfilmung eindrucksvoll im Gedächtnis geblieben ist. Gamache feiert seinen Hochzeitstag im alterwürdigen Manoir Bellechasse und läuft dabei Peter und Clara Morrow über den Weg. Seine Familie, tief zerstritten und mit vielen schwelenden Konflikten, stellt dort im Garten zum Gedenken an seinen verstorbenen Vater eine Statue von ihm auf. Also jetzt die Morrows. Nicht der Inspektor. Einen Tag später ist die ältere Tochter Julia Morrow tot, erschlagen von eben jener zentnerschweren Statue. Wie kann das sein? Wer hatte ein Motiv für die Tat? Welche Geheimnisse schwelen unter der Oberfläche? Und was war Peters Vater für ein Mann und Vater? Louise Penny schreibt schon sehr abgedrehte Mordumstände. Das war ja auch schon so in Band 2, wo das Opfer auf Eis einen tödlichen Stromschlag abbekam, mit sehr vielen Variablen, warum es nicht hätte klappen können. Nicht unrealistisch, aber sehr, sehr weit hergeholt. Wenn man das akzeptieren kann, findet man sich in einem interessanten und gefühlsgeladenen Krimi wieder, der die wiederkehrenden Figuren weiterentwickelt. Hier zum Beispiel erfahren wir so einiges über Inspektor Gamaches Vater Honoré und das Verhältnis zwischen diesen beiden und dem Handlungsort immer so richtig Leben einhaucht. Schräge Charaktere, zum Beispiel die zweite Tochter der Familie, die ihr Kind Bean genannt hat und allen das Geschlecht verheimlicht. Tragische Familienkonstellationen, ein Fall zum Miträtseln, was will man mehr? Ich fand's ganz cool, von mir hierfür 4 Sterne. Dann habe ich noch was von Diana Gabaldon zwischendurch gehört, mal so weggesnackt, was aber nicht per se eine Erzählung aus der Reihe selber ist, aus der Outlander-Reihe, sondern eben eher eine Art Schreibratschlag, wenn man so möchte. Das hieß I Give You My Body, How I Write Sex Scenes. Ist auch bei Recorded Books erschienen, hat eine Laufzeit gehabt von 3 Stunden 30 Minuten und aus dem Jahr 2016, das habe ich ebenfalls sehr spontan bei Audible ausgeliehen, weil es das auch dort gratis gab in einem bestimmten Zeitraum. Und tatsächlich hat die Autorin selber es gesprochen, außerdem Davina Porter, Jeff Woodman und Alan Scott Douglas. Coole Schreibtipps rund um Sexszenen. Es war unterhaltsam, sinnvoll und mit guten Beispielen gespickt. Hat mir nochmal mehr gezeigt, wie gut Diana Gabaldon mittlerweile zumindest schreibt. Die gibt bestimmt ziemlich gute Schreibseminare. Fand ich 5 Sterne wert. Dann habe ich mal wieder eine Leserunde mit Becker gestartet. Wir haben gehört Just for the Summer von Abby Jimenez, glaube ich heißt sie, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie man sie auch spricht. Von Audible bzw. Little Brown Audio mit einer Laufzeit von 11 Stunden 24 Minuten aus dem Jahr 2024 und auf Englisch. Gelesen von Christine Lakin und Zachary Weber. Die haben 170 bzw. 267 Ergebnisse. Ich fand beide sehr angenehm zum Zuhören. Besonders ihre quirlige Art passte sehr gut zur Protagonistin. Justin wird durch einen Reddit-Thread bekannt. Sein Fluch ist es, dass jede Frau, mit der er einige Male aus war, nach ihm den perfekten Partner fürs Leben findet. Good luck, Chuck, lässt grüßen. Als Emma davon hört, kontaktiert sie ihn, denn genauso geht es ihr auch. Nach einigem Überlegen wagen sie ein Experiment. Vielleicht können sie sich aus dieser Bredouille befreien, indem sie sich gegenseitig daten? Gesagt, getan. Doch je besser die beiden sich kennenlernen, umso mehr entwickeln sie Gefühle füreinander. Trotz Kindheitstrauma oder prekärer familiärer Situation. Doch Emma ist immer unterwegs, bleibt als reisende Krankenschwester nie länger als einige Monate an ihrem Ort. Und Justin ist gezwungen, sich um seine jüngeren Geschwister zu kümmern und ist somit an Minnesota gebunden. Werden sie den Fluch miteinander brechen und zueinander finden? Es war ganz zauberhaft, fand ich. Justin ist eine wandelnde Green Flag, der Emma das gibt, was sie von ihrer Mutter nie bekam. Ein Fels in der Brandung, verlässlich und voller Liebe für sie. Es ist He Falls First and Harder. Es ist eine typische Rom-Com mit viel Wortwitz und süßen und oder lustigen Szenen, zum Beispiel als Justin zu Emma ein Gewässer auf einem Rainbow-Unicorn überquert, weil nichts anderes da ist. Gleichzeitig hat es ordentlich Tiefgang, das war stellenweise schon echt heavy. Außerdem hatte ich, weil ich Part of Your World gelesen hatte, 2 Momente, in denen Dinge zusammengekommen sind, dass mir der Mund offen stehen geblieben ist. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Bestimmte Charaktere kommen nämlich in beiden Büchern vor, ohne hier zu viel zu verraten. Von mir hierfür 4 Sterne. Als nächstes habe ich gehört Problematic Summer Romance von Ellie Hazelwood. Das war ein englisches Hörbuch von Books on Tape mit einer Laufzeit von 11 Stunden 34 Minuten aus dem Mai 2025. Gelesen von Elizabeth Lamont und Eric Nolan, die haben nur 3 bzw. 21 Ergebnisse. Besonders sie hat mir aber sehr gut gefallen. Die hat perfekt gepasst zu diesem bubbly Wesen der Protagonistin und hat alle Gefühle super gut rübergebracht. Er hat alle männlichen Stimmen gelesen, inklusive des Love Interests und des Bruders, und das war merkwürdig. Allgemein hatte ich keine männliche Stimme dazwischen gebraucht, ist es aus der Sicht der Protagonistin geschildert. Aber egal. Herzlich willkommen zu einem Herzensbuch von mir. Seit Jahren das erste Mal, dass mich ein Buch wieder komplett aus der Bahn geworfen hat, im positiven Sinne, wird mit Sicherheit mein Jahreshighlight werden. Und ich muss gestehen, ich habe dieses Buch nicht nur innerhalb von anderthalb Tagen das erste Mal durchgesuchtet, nein. Ich habe es außerdem postwendend noch einmal gehört, nachdem ich fertig war. Und zwar von Anfang bis Ende. Und dann habe ich Northern Love, quasi die Vorgängergeschichte, nochmal komplett als Hörbuch durchgehört, obwohl ich das im März erst das erste Mal gelesen hatte. Spoiler, Northern Love hat mich auch beim zweiten Mal hören nicht so abgeholt. Diese Geschichte ist viel besser, aber zwei Rereads diesen Monat dadurch. Und ich sag's euch, wie es ist, ich könnte es jetzt auch nochmal hören. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ellie Hazelwood hat einfach ein Händchen dafür, mich komplett in ihre Geschichten reinzuziehen und eine für mich perfekte Mischung aus Romantik und Comedy zu schreiben. Dieser trockene Humor, die Schlagabtäusche und Insider, die beim Lesen entstehen und den Leser ja auch mit einbinden, finde ich großartig. Ich finde auch, sie hat als Autorin seit ihrem ersten Buch wirklich große Fortschritte gemacht. Wir wenden uns hier Maya zu, der kleinen Schwester von Eli aus Northern Love. Schon in der Geschichte wurde angedeutet, dass sie für Elis Freund bzw. Geschäftspartner schwärmt, den gut 15 Jahre älteren Connor. Der ist furchteinflößend, da dauergrumpy und emotional distanziert, bis auf bei Maya. Während die beiden sich nach einem großen Streit bei der Hochzeit von Eli und Rue in Sizilien, die unter absolut keinem guten Stern steht, by the way, wiedersehen, wird in Rückblenden erzählt, was sie bisher für eine Beziehung miteinander hatten. 3 Jahre zuvor hatte Maya aufgrund einer Trennung in Tränen aufgelöst, bei ihrem Bruder anrufen wollen, war aber durch eine Verwechslung zu Connor durchgestellt worden. Der ließ mehr oder weniger alles stehen und liegen und hat sich um sie gekümmert, damit sie ihr Gesicht vor ihren Freunden wahren konnte. Seitdem telefonieren sie häufig und stundenlang, aber Connor hat große Bedenken wegen des Altersunterschieds und stößt Maya immer wieder zurück. Es war einfach richtig lustig, aber auch romantisch und sehr realistisch. Alle Age-Gap-Probleme wurden angesprochen und beide Protagonisten, vor allem aber Connor, tun sich unendlich schwer damit, eine Liebesbeziehung einzugehen. Später führt der Altersunterschied zu den besten Kabbeleien zwischen den beiden. Ich war total verknallt in Maya, weil sie einfach so bubbly ist, total positiv gestimmt und sich vorbehaltlos in alle Situationen wirft. Könnte ja gut werden. So oft, wie sie von Connor vor den Kopf gestoßen wird, braucht die Arme ihren langen Atem aber auch. Ja, was soll ich sagen? Brother's Best Friend, Grumpy X Sunshine, Friends to Lovers, mein Homer wurde auch getroffen, volle 5 Sterne. So, dann habe ich Der Dornenthron aus der Gaga Queen-Reihe von Jennifer Estep angeschlossen. Das ist auch bei mir eigentlich als Pieper- bzw. Bücherbüchsen-Ausgabe mit 480 Seiten im Regal aus dem Jahr 2023. Ich habe auch dieses via Libby gehört, bei AVM erschienen mit 16 Stunden 21 Minuten und wieder gelesen von Janine Stenzel. Die hatte immer noch 43 Ergebnisse mit einer hellen, klaren Stimme und hat es gut gelesen. Aber das war ein klassischer und langweiliger Mittelteil. Die übergreifende Handlung hat sich kaum entwickelt. Stattdessen fokussierte sich die Handlung hier auf einen Wettbewerb um Prinzessin Gemmas Hand, der ihrem Enemy-to-Lover Leonidas das Leben kosten könnte. Und auch Gemma schwebt in tödlicher Gefahr. Es zog sich für mich, wie gesagt, leider. Wir treten auf der Stelle, was Leonidas böser Bruder plant und die permanenten Rückblenden in Gemmas und Leonidas gemeinsame Vergangenheit haben für mich kein stimmiges Bild ergeben. Besonders nicht nachträglich zu ihrer ersten Begegnung als Erwachsene aus Band 1. Dazu kommt noch, dass das Magiesystem für mich keinen Sinn ergibt. Wer Telepathie kann, kann automatisch auch Telekinese und kann mit seinen Gedanken sogar Armbrustbolzen umlenken oder ganz aufhalten, ist irgendwie nicht so ganz stimmig. Also das fand ich im ersten Jahr noch irgendwie, ist mir das dann noch nicht so aufgefallen, ich weiß auch nicht. Hierfür auf jeden Fall 2 Sterne, ich fand es ja nicht so toll. Als nächstes habe ich gehört, das 5. Zeichen aus der Harry Hole-Reihe von Joe Nesbo ist eigentlich als E-Book bei mir aus dem Ullstein Verlag 512 Seiten aus dem Jahr 2007, aber als Hörbuch gehört, ist erschienen bei Hörbuch Hamburg, gekürzt 7 Stunden 39 Minuten Laufzeit, auch 2007 erschienen. Und ist ebenfalls ein Reihentitel dann gewesen. Gelesen von Heiko Deutschmann. Der hat 100 Ergebnisse auf Audible und hat eine tolle Stimme. Bisschen heller und trocken. Passt gut. Harry ermittelt in einem seltsamen Serienmörderfall in Oslo. Ein Täter tötet scheinbar wahllos Frauen in für sie eigentlich sicheren Umfeldern, wie ihre eigenen Wohnungen oder im Büro, schneidet ihnen einen Finger ab und schmückt sie mit sternförmigen roten Diamanten. Die Ermittler müssen schnell handeln, um ihn zu schnappen, bevor die Mordserie sich fortsetzt. Parallel knapst Harry immer noch am Tod seiner Kollegin und seiner ehemaligen Flamme aus dem letzten Teil und auch in der Beziehung zu Rakel kriselt es. Workaholic Harry ist außerdem einem Maulwurf bei der Polizei auf der Spur, der aber wohl angesehen ist und mit allen Wassern gewaschen. Wird es ihm gelingen, dessen zwielichtige Machenschaften aufzudecken und ihn zu Fall zu bringen? Oder wird er gezwungen sein, überzulaufen, um zu überleben? Boah, ich weiß ja nicht. Ist eine ziemliche 0815 Krimi-Reihe, die auch noch nicht so gut gealtert ist. Homophobe und sexistische Sprüche und Nebensätze fallen. Harry ist der Urtyp des bärbeißigen alkoholabhängigen Ermittlers, der im Privatleben kompletter Versager ist, aber im Job glänzt. Seine Alkoholsucht wird immer nur dann rausgekramt, wenn es für den Autoren gerade gut passt. Sonst spielt sie stellenweise gar keine Rolle. Der Krimi-Fall war durchaus spannend, aber die Reihe an sich finde ich nicht empfehlenswert. Dieses Buch war so teils, teils, also mittel 3 Sterne. Dann habe ich gehört Happy aus der Juno's Bay-Reihe von Dagmar Bach. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Romance Verlag mit einer Laufzeit von 9 Stunden 48 Minuten und aus August 2025, also wirklich ganz, ganz frisch erschienen. Gelesen von Ann-Kathrin Hinz, Hanna Scheppmann, Luis Friedemann Thiele und Julian Heuresek. Die haben 55, 141, 334 und 281 Ergebnisse auf Audible. Sie haben alle super gelesen. Es gab noch so Podcast-Ausschnitte, wo die zusätzlichen Stimmen benötigt wurden. Bevor ich mit der Rezension starte, möchte ich euch einmal nochmal ans Herz legen, euch das Interview mit Dagmar Bach anzuhören, was es bei mir gibt. Das war die Episode 256 und den Link dazu gibt's auch nochmal auf meiner Webseite. Unter Interviews mit Autoren könnt ihr euch einfach durchklicken zu Dagmar Bach. Anouk flüchtet vor dem Rosenkrieg ihrer Eltern nach Juno's Bay, dem Sommerort ihrer Kindheit, und versucht, den im Ferienhaus entstandenen Wasserschaden zu reparieren. Da die Affäre ihres Vaters in Juno's Bay begann, hat Anouk panische Angst, dass ihre Mutter das Ferienhaus verkauft. Zudem erhält Anouk mysteriöse Postkarten, mit denen jemand Amok spielt. In Juno's Bay trifft Anouk unverhofft auf Noah, ihren besten Freund aus Kindheitstagen, der seit einem Jahr berühmt und erfolgreich geworden ist, als Musiker und Schauspieler. Doch die Richtung, in die sein Leben verläuft, überfordert Noah immer mehr. Von Knebelvertrag über PR-Gerüchte bis hin zu aufdringlichen Fans. Deshalb ist er heilfroh, dass sein Rückzugsort noch geheim ist. Doch wie lange noch? Als seine Managerin ihn aufspürt, greift Anouk spontan zur besten Filmkursinterpretation, zu der sie imstande ist, um Noah vor ihr zu verstecken. Scheint zu klappen. Aber warum kann sie plötzlich an nichts anderes mehr außer diesen Beinerkuss denken? Es war absolut, was es verspricht. Cozy Romantik in einem kalifornischen, fiktiven Küstenstädtchen, der einen ganz besonderen Zauber hat. Hier hat jeder immer so viel Glück wie Unglück und es gibt nur liebenswert schrullige Bewohner. Meine Favoritin war die Besitzerin des Tante-Emma-Ladens, bei der man, sagen wir mal Brot, nur bekommt, wenn man nackt bei Vollmond dreimal gegen den Uhrzeigersinn um die Kirche tanzt. Spannenderweise gab es hier auch wieder ein älteres Ehepaar, was Sportstunden anbietet und die hatten echt Oma und Opa von Vicky-Vibes. Ganz zu Beginn musste ich einen düsteren Krimi dazwischen schieben, weil es mir zu kitschig war für meine Stimmung, aber dann ging es sehr gut. Es gab im Laufe der Handlung dann auch so einige Konflikte. Anouk hätte aus meiner Sicht aber gerne auch mal sauer werden können und Noah Paroli bieten können, als der sich scheiße verhält. Das war mir dann doch noch ein bisschen zu brav. Dies ist Dagmar Bachs erster Ausflug in ein bisschen ältere Jugendbuchgefilde. In meinem Interview mit ihr habt ihr davon ja schon so ein bisschen anklingen gehört und auch ein sehr gelungener. Friends to Lovers, Fake Dating. Ich fand es einen guten Auftakt zur Reihe rund um Juno's Bay und bin gespannt auf die Nachfolgebände. Von mir hierfür 4 Sterne. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
Aber es gab auch einen versteckten Pfad durch den Kiefernwald hinunter ans Meer. Er endete in Juno's, wo meine Eltern ein Ferienhaus besaßen. Und genau wegen dieses Hauses war ich hier.
Hey Anouk, gehört er dir?
Kyle bückte sich und griff nach einem Zettel, der mir aus der Jacke gefallen war. Ich nahm ihn entgegen. Geh zu deinem Lieblingsort und lerne die Liebe mit mir ganz neu kennen. Der Spruch war immer noch total bescheuert, vor allem als Werbeslogan. Aber ich hatte die Karte wegen der Busfahrtzeiten für die Rückfahrt aufgehoben. Ich hatte Josh nämlich eine wichtige Sache verschwiegen. Juno's war so abgelegen, dass die Internetverbindung manchmal nicht so ganz stabil war. Das hätte ihm ein bisschen die Vorfreude genommen. Der Bus bremste ab und ich winkte Joshua.
Müssen wir schon raus?
Joshua sah bestürzt aus. Der Busfahrer und die Mädels im Gang schienen nicht weniger erschrocken. Vermutlich hätten sie Joshua am liebsten an einen der Badeorte in den Süden mitgenommen, wohin sie vermutlich unterwegs waren. Fast taten sie mir leid. Ich bin ungern die Spaßbremse, aber wir sind da. Wir haben eine Mission. Außerdem gibt es weiter südlich diese fiese Squirrel Art, die einem ständig an den Zehen knabbern will. Joshua verzog das Gesicht und hatte seine Sachen so schnell zusammengerafft, dass ich lachen musste. Ich hatte keine Ahnung, was er an den niedlichen Tierchen so gruselig fand.
Los geht's, Anouk! Auf ins Abenteuer!
Das ließ ich mir nicht zweimal sagen.
Noch 2 Titel. Das vorletzte Buch, was ich diesen Monat gehört habe, war Verborgene Magie aus der Ravenhall Academy-Reihe von Julia Kuhn. Das habe ich eigentlich als Carlsen-Ausgabe hier mit 411 Seiten aus dem Jahr 2022. Habe es aber auch wieder über Libby ausgeliehen. Das ist bei Silberfisch erschienen mit einer Laufzeit von 12 Stunden 14 Minuten aus dem Jahr 2022 auch. Gelesen von Nora Jokoscha. Die hat 207 Ergebnisse auf Audible und ich mag die echt gern. Die hat eine eher dunklere Stimme. Hexe Lilly weiß nicht, dass sie eine Hexe ist. Als sie an die Ravenhall Academy kommt, muss sie daher fleißig lernen. Doch irgendjemand führt Böses im Schilde und vergiftet die Gefährten, also so Tiere, der Hexen und Hexer. Wer steckt dahinter und warum? Wem kann Lilly trauen? Diesen Titel wollte ich auf keinen Fall als haptisches Buch lesen, weil die Bewertungen wirklich unterirdisch sind. Trotz großer Fanbase der Autorin, da sie vor Veröffentlichung eine erfolgreiche Buchbloggerin war und auch noch ist. Und das war die goldrichtige Entscheidung. Es hat diesem Buch wirklich an allem gefehlt. Mir vor allem an Originalität. Es gab extrem viele Parallelen zu Harry Potter und sicher auch einige zur Schule der magischen Tiere, aber auch das allgemeine Hexenschul-Setting mit Bedrohung war 0815. Es fehlten aber auch gut gezeichnete Charaktere, Plausibilität, Worldbuilding. So wirft Lily mal eben ihr Studium über Bord, weil sie als Hexe ja jetzt an die Ravenhall Academy muss, bis auf, dass sie ihre beste Freundin, mit der sie das zusammen erleben wollte, enttäuscht und die Freundschaft daran scheinbar zerbricht, ist das auch nicht schlimm für Lily. Gibt ja so viel zu lernen und tolle Freundschaften zu knüpfen. Füge freudiges Gekicher ein. Insgesamt war ich überrascht, als sie mit ihrem Love Interest ins Bett gehüpft ist, wobei es zum Äußersten nicht kam, muss ja noch Spielraum für die Nachfolgebände geben, und es schon ein bisschen expliziter zuging. Der ganze Rest des Buchs wirkte auf mich eher so, ja, wie für elfjährige Mädchen konzipiert, da Lily und ihre Schulkameradin sich trotz ihrer ca. 18 Jahre so verhielten. Was ich außerdem extrem unrealistisch fand, war, dass eine Person zum Ende hin mit einem Messer bedroht wurde und der skrupellose Angreifer einfach mal ein paar Minuten dem Opfer nicht die Kehle durchgeschnitten hat, damit Lily Hilfe holen konnte. Sprachlich auch noch nicht da, wo es sein könnte. Die unglaublich nervtötende häufige Verwendung des Wortes Hundelady für ihre Hündin wurde bereits in vielen Goodreads-Rezis erwähnt. Ich lasse Band 2 erstmal auf dem Sub und habe mich fürs Hörbuch vorgemerkt. Lesen werde ich es definitiv nicht. Ich entscheide dann spontan, ob ich mir Band 2 gebe oder ob es mich einfach nicht genug interessiert. Hierfür von mir leider nur ein Stern. Das letzte Buch im August 2025 war Paper Thin Touch aus der Literary Love-Reihe von Tara Keys. Ist bei Moon Notes bzw. Bücherbüchse erschienen mit 396 Seiten und zwar 2023. Das war auf keiner Liste, keiner irgendwie 12 für 2025 oder Subsenioren oder so, passte aber sehr gut zu einer Jahreschallenge-Kategorie. Da habe ich übrigens noch kein einziges Bingo bisher, aber in drei Reihen bzw. Spalten fehlt mir je nur noch ein Feld. Es kann also nicht mehr lange dauern. Lektorin Clio soll das zweite Buch des neuen Star-Autors Brynn lektorieren. Der gilt als nicht gerade einfach im Umgang. Nachdem Clio aus Versehen eine Hassmail an Brynn tatsächlich losgeschickt hat, wird die Zusammenarbeit aber nicht nur deutlich einfacher, sondern tatsächlich fliegen am Rande des Manuskripts sogar die Funken zwischen den beiden. Doch Clio muss damit klarkommen, dass ihr Vater nach jahrelanger totaler Funkstille wieder mit ihrer Mutter zusammen ist und Brynn schreibt nicht umsonst über einen Mann, der am Boden zerstört ist. Kann das zwischen ihnen was werden? Ich fand es super außergewöhnlich, dass wir in der ersten Hälfte zumindest Teile von Brynns Manuskript optisch anders aufbereitet, mit Änderungsverfolgung und mit den erwähnten Randnotizen oder so Anmerkungen abgedruckt bekommen haben. Das habe ich so noch nie gesehen und ich fand, es hat einen coolen Einblick in das Lektorat gegeben, da Clio natürlich neben Anmerkungen und Anregungen auch Dinge streicht oder andere Formulierungen im Fließtext vorschlägt. Brynns Buch selbst fand ich ganz schlimm geschrieben. Clio ermutigt ihn, eine ehemalige Jugendliebe einzufügen, sodass sich zwischen ihnen eine Liebesgeschichte anbahnt. Das war eher cringe zu lesen irgendwie. Genau wie seine immer offensichtlicheren Anbaggerer in den Anmerkungen. War schon sehr platt. Nach hinten raus hat es mir leider auch immer schlechter gefallen. Es ist eine ziemlich problematische Konstellation und Clio schmeißt alle Bedenken über Bord. Selbst ihren heißgeliebten Job setzt sie aufs Spiel. Allerdings schläft Clio auch schon mit ihm, bevor sie sein Geheimnis erfährt. Es startete gut, ging nach hinten raus in eine unangenehme Richtung, insgesamt eher nicht so mein Fall gewesen und den Rest der Reihe werde ich nicht lesen. Von mir hierfür 2 Sterne. Was für ein Monat. Kommen wir zu meiner Subhöhe. Bei den Büchern sind es 153 ungelesene Bücher, das sind insgesamt 6 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich insgesamt 7 vom Sub erlöst, nämlich 2 gelesen und 5 als Hörbücher erlöst. Das waren Das Elixier der Lügen, Die Saphirkrone, Der Dornenthron, Onyx Storm und Verborgene Magie. Eingezogen ist insgesamt 1 aus einem Bücherschrank, nämlich PS, ich liebe dich. Habe ich schon mal gelesen, hatte ich aber schon länger mal Lust wiederzulesen, weil ich weiß, dass das extrem, also ich habe extrem geheult dabei. Ich habe mir wieder Bock auf Herzschmerz. Und wie gesagt, das gab es gratis im öffentlichen Bücherschrank, habe ich einfach mal mitgenommen. Bei den Hörbüchern habe ich 74 ungehörte Titel. Das ist plus minus 0 im Vergleich zum Vormonat. Ich habe nämlich 14 gehört, davon 2 vom eigentlichen Hörbuchsub, 1 vom E-Book-Sub, nämlich Das fünfte Zeichen, 5 vom Buchsub, nämlich Das Elixier der Lügen, Die Saphirkrone, Der Dornenthron, Onyx Storm und Verborgene Magie. Und 6 vom Wunschzettel. Insgesamt eingezogen sind allerdings auch 14, und zwar aus der Bibliothek ausgeliehen. 13 Stück, 7 davon vom Wunschzettel, Just for the Summer, A Leaf on the Wind of All Hallows, The Space Between, Virgins, I Give You My Body, Wenn die Blätter sich rot färben, Problematic Summer Romance und 1 vom E-Book-Sub, nämlich Die Arena, sowie 5 vom Buch-Sub, und das waren Das Elixier der Lügen, Die Saphirkrone, Der Dornenthron, Onyx Storm und Verborgene Magie. Und ich habe auch ein neues Rezensionsexemplar im August dazu bekommen. Das war nämlich Happy aus der Juno's Bay-Reihe von Dagmar Bach. Habe ich ja auch direkt gehört. Und bei den E-Books kommen wir auf 81 ungelesene Titel. Das ist insgesamt 1 weniger als im Vormonat. Ich habe nämlich 1 gehört, und zwar Das fünfte Zeichen. Und es ist nichts hinzugekommen. Somit sind wir insgesamt bei 308 ungelesenen Titeln auf allen 3 Subs. Und das sind 7 weniger als im Vormonat. Ich bin sehr gespannt, was ihr alles so gelesen habt im August. Erzählt es mir gerne auf buicherreich.net, in den Kommentaren zum Beispiel oder auf Instagram. Und erzählt gerne mal, ob es bei den Titeln, die ich gehört habe im August, irgendwas dabei gab, was ihr richtig, richtig klasse fandet, was ich jetzt irgendwie nicht so gut fand. Oder andersrum, wie ihr zu Ellie Hazelwood steht und so weiter und so fort. Und wir hören uns dann auf jeden Fall spätestens beim nächsten Lesemonat. Bis dann!
Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de/podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich@gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.
Free Audio Post-Production. Biophonic.com.